Ihr Lieben, Kerstin hat gerade eine seltsame Geschichte vorgelesen. Wer aufmerksam hingehört hat, der ist vielleicht stutzig geworden. Jesus verhält sich irgendwie seltsam, wenn nicht sogar unmöglich. Und am Ende kriegt die Frau doch ihren Willen. Wie kann das sein, dass erstmal die zu Jesus kommt, ihn um etwas bittet und er schweigt? Sagt gar nichts. Manchmal machen Menschen solche Erfahrungen ja mit dem Gebet. Dass sie denken, ich habe ein wirklich dringendes Anliegen und ich bringe das zu Gott und es passiert gar nichts. Willkommen im Club, würde die Frau jetzt sagen. Und dann erklärt er sich für nicht zuständig. Ich bin nur für die anderen da, nicht für dich. Und schließlich beleidigt er diese Frau auch noch in ihrer Not. Du bist so viel wert wie ein Straßenköter. Also geht's noch? Jesus? Merken wir eigentlich, was in dieser Geschichte wirklich erzählt wird? Also ganz offensichtlich war Jesus hier nicht ganz bei sich selbst. Sozusagen gehörig neben der Spur. Und Matthäus deutet auch an, woran das wohl gelegen hat. Im ersten Satz heißt es, Jesus entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon. Wenn man sich mit der Geografie des Heiligen Landes auskennt, Jesus geht weg aus Galiläa, wo er zu Hause war, ins jüdische Land, in die Küstenebene, wo lauter Heiden leben und wo kein Jude freiwillig gerne hingehen würde. Er entwich, er war auf der Flucht. Er fürchtete um sein Leben. Sein Landesherr Herodes hatte kurz vorher Johannes den Täufer ins Gefängnis geworfen und dann in einer Sauflaune den Befehl erteilt, ihm den Kopf abzuschlagen. Und dieser große Prophet Gottes war ermordet worden, aus einer Partylaune heraus. Und Gott hat nicht eingegriffen. Was war denn da los? Deshalb war Jesus auf der Flucht, zutiefst erschüttert und auch verunsichert. Wo ist denn Gott? Er war doch eigentlich überzeugt, Jesus, dass er einen klaren Auftrag hatte. Geh zum Haus Israel und ruf sie zur Umkehr. Ich bin gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Darum drehten sich seine Gedanken. Und er fragte sich, wo ist denn jetzt eigentlich Gott, der mich beauftragt hat? Herodes kann einfach tun und lassen, was er will? Kann Jesus etwa den Willen Gottes nicht mehr tun? Warum Gott? Was ist los? Diese Frage trieb ihn um. Es ist doch nicht recht, dass man den Kindern das Brot wegnehme. Mit den Kindern sind die Kinder Israels gemeint, nicht irgendwelche Krabbelkinder. Und das Brot. Jesus hat mal gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Das ist eine Bildrede. Herodes, es ist nicht in Ordnung, dass du mir nach dem Leben trachtest, weil ich doch eigentlich das Brot des Lebens meinem Volk Israel bringen soll. Und doch passiert genau das. Und da ist Jesus nicht fertig mit. Warum? Warum ist das so? Warum dieser Widerstand? Wo ich doch eigentlich davon überzeugt bin, das Richtige zu tun. Das müsste doch glatt durchgehen wie ein Messer durch Butter. Und seine Gedanken kreisen so sehr um dieses Warum, dass er die Frage dieser Frau überhaupt nicht hört. Er ringt mit einer ganz anderen Frage. Und das nicht zum letzten Mal. In Gethsemane, als er seine Gefangennahme kommen sieht. Vater, wenn es sein kann, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und noch sterbend am Kreuz. Warum? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist die Frage, die ihn umtreibt. Auch hier in der Begegnung mit der Frau. Theologen haben da Fremdwörter für. Es ist die verborgene Seite Gottes. die rätselhaft ist und bleibt, die Jesus begleitet hat auf jedem Schritt seines Weges. Und die tut man nicht mal eben ab und sagt, ach ja, da ist jetzt gerade jemand. Das hat ihn erfasst. Warum erleiden so viele Menschen Leid? Warum erleben wir so viele Dinge, die überhaupt nicht zum Glauben passen? So viel Unrecht. Jesus war zutiefst aufgewühlt an diesem Tag. Er hat selber mit massiven Zweifeln zu kämpfen. Ich finde es immer wieder tröstlich, im Evangelium zur Taufe davon zu hören, dass selbst nach der Auferweckung viele der Jünger zweifelten. Habt ihr das gehört gerade? Also wer an der Existenz Gottes zweifelt oder daran, dass Gott die Dinge wirklich in der Hand hat, der ist bei den Jüngern Jesu wirklich in guter Gesellschaft. Der Zweifel ist der Zwillingsbruder des Glaubens. Und solange wir leben, werden wir auch mit dem zu tun haben. Jesus schwebt nicht über den Dingen. Er war nicht der Gott in Menschengestalt. Er war Mensch wie wir. Wie wir stand er mit beiden Beinen auf dem Boden. Begrenzt, auch um Glauben ringend wie wir, jeden Tag neu. Die Frau auch. Auch sie steckte in einer Krise. Es war eine Mutter, die hatte eine Tochter, nicht so süß wie die Mia, schon ein bisschen älter vermutlich. Sie wird von einem bösen Geist übel geplagt. Also wer selber Vater oder Mutter ist, der weiß, wenn es ums eigene Kind geht, dann ist Alarmstufe rot. Keine Ahnung, was hier los war im Haus dieser Frau. Vielleicht ist die Tochter einfach in die Pubertät geraten. Und auf einmal denkt man, da hat sie ein anderer Geist erfasst. Die hört nicht mehr auf mich. Die kommt nach Hause, wann sie will. Und ich weiß nicht, was sie tut. Mit Glauben hat sie sowieso nichts am Hut. Eltern kennen sowas. Bei der Pubertät, Gott sei Dank, das geht vorüber. Diese Frau liebt ihr Kind zutiefst und kommt doch nicht an sie ran und verzweifelt daran. Sie schreit zu Jesus, ich weiß einfach nicht mehr weiter, hilf du mir. Worum bittet sie? Sie bittet darum, dass Gott ihre Tochter anrührt. Sie bittet um einen Segen für ihre Tochter und das habt ihr heute auch getan für die Mia. Ihr habt um einen Segen gebetet und Gott hat euch diesen Segen gegeben. Mia geht heute als Gesegnete aus diesem Gottesdienst. Diese Frau wollte, dass ihre Tochter angerührt wird von der Kraft Gottes und dass das Böse seine Macht verliert. Und darin ist diese Mutter ein Vorbild für uns. Sie betet für jemand anderes. Wenn wir beten, beten wir meistens erstmal für uns selbst. So sind wir. Wenn uns was berührt, wenn uns was fehlt, dann beten wir. Diese Frau betet für jemand anders, der ihr auf dem Herzen liegt. Wer liegt uns eigentlich auf dem Herzen? Das entscheidet Gott. Gott legt uns Menschen aufs Herz. Manchmal merken wir das, manchmal auch nicht. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich durch die Stadt gehe, zu Fuß oder beim Laufen, komme ich an Häuser vorbei und ich kenne Leute, die da wohnen. Und dann denke ich an die. Und wenn ich an sie denke, dann bete ich für sie. Keine Ahnung, was mit denen gerade ist, ob sie das brauchen oder vielleicht gar nicht wissen, dass sie das brauchen. Ich bete für sie. Ich bringe sie kurz vor Gott und segne sie im Namen Gottes. Und manchmal fallen mir Menschen ein aus meiner Vergangenheit, die ich vielleicht lange nicht gesehen oder gehört habe. Manchmal aus der Jugend jemand oder aus der Zeit meiner Ausbildung, fällt mir plötzlich ein Mensch ein. Das ist ein Hinweis Gottes, dass wir mal für diesen Menschen beten könnten. Geht wahrscheinlich jedem von uns so. Aber machen wir aus unseren Gedanken und Assoziationen ein Gebet, ein Segen. Beten wir für den, den uns Gott aufs Herz legt. Dann sind wir auf der Spur dieser Frau. Wir segnen andere und wir werden erleben, dass wir selber Gesegnete sind. Und was ist jetzt mit dieser Beleidigung, dass Jesus diese Frau einen Hund nennt? Wie kann das sein? Wo es im Hebräerbrief doch heißt, er war in allem gleich wie wir, auch versucht, aber ohne Sünde, steht im Hebräerbrief. Und trotzdem, Jesus beleidigt eine Frau? Also Jesus war offenbar nicht nur am Anfang seines öffentlichen Auftretens in der Wüste einmal heftig in Versuchung. Er hat damals eine ganz gängige Haltung seines Volkes eingenommen. Alle, die nicht zum Volk der Juden gehören, sind weniger wert. Ein Vorurteil, ein schleichendes Gift, kennen wir alle. Und wir kennen das vor allen Dingen, wenn es um Menschen geht, die wir nicht kennen, mit denen wir nichts zu tun haben, über die wir nur unsere Gedanken und Vorurteile hegen. Das beste Gegengift gegen Vorurteile sind Begegnungen. Auch hier bei dieser Frau und bei Jesus. Über Fremde, über angebliche Wahrheiten und Erfahrungen von anderen haben wir schnelle Urteile. Aber die halten dem Praxistest meistens nicht stand. In echten Begegnungen entdecken wir, wie falsch etwas gewesen ist. Und das ging Jesus auch so. Einige Tage vorher hat er sowas schon mal erlebt. Da war er in Kapernaum, seinem Heimatdorf. Da gab es eben nicht nur Juden. Da gab es auch eine römische Militärstation, weil das auch ein Zollort, ein Grenzort war. Und der Hauptmann, ein Römer, kommt zu ihm und sagt, Jesus, ich habe da einen Knecht, der ist krank, du kannst ihm helfen. Und Jesus staunt. So einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Und dann heilt er diesen Diener. Und ähnlich hier. Dein Glaube ist groß. Auf Griechisch heißt das mega. Das ist so ein neudeutsches Wort. Das ist ja mega. Das ist ja mega. Unglaublich. Ja, dass diese Frau sich nicht abbringen lässt und weiß, bei wem sie Hilfe findet, nämlich beim Gott Israels. Das ist mega. Jesus kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Sein Vorurteil zerbröselt. Gott sei Dank. Ich habe mal ein Buch gelernt, aus dem ich viel gelernt habe. Das heißt, wie Jesus Glauben lernte. Wie Jesus Glauben lernte. Da werden solche Geschichten wie diese behandelt, auch die von dem Hauptmann in Kapernaum. Jesus hat unterwegs immer wieder dazugelernt, seinen Horizont erweitert. Pädagogen wissen, solange ein Mensch lebt, besteht die Chance, dass er was dazulernt. Und das gilt für Jesus auch. Er hat auch dazugelernt. Gestehen wir ihm das zu und uns selber auch. Die Bereitschaft zum Lernen ist übrigens auch eine Eigenschaft Gottes. Auch Gott selber lernt dazu. Bei der Sintflut. Er hat vorher gedacht, das mit der Menschheit war eine schlechte Idee. Schluss, aus, vorbei. Und dann findet er den Noah und Noah überlebt. Und am Ende ändert Gott seine Meinung. Er hat dazugelernt. Er sagt, auch wenn das menschliche Herz schlecht ist, ich werde von nun an nicht mehr die ganze Schöpfung vernichten, solange die Erde besteht. Gott lernt dazu. Haben wir ihm vielleicht nicht zugetraut, weil wir ein Vorurteil hatten. In der Begegnung mit Gott zerbröseln auch Vorurteile über Gott. Mach's wie Gott, werde Mensch, hat mal jemand zu Weihnachten gesagt. Das gilt aber nicht nur für Weihnachten. Mach's wie Gott, werde Mensch. Sag ja zu deinem Menschsein. Werde barmherzig und bleibe ein Lernender. Amen.